einen Migrationshintergrund, kommst du oder deine Eltern aus einem anderen Land? Möchtest du dich besser verstehen? Dann mach dich mit uns auf den Weg.
Hier sprechen wir über alles rund um Mama mit Migrationsgeschichte. Du hörst Interviews, wir schauen auf den wissenschaftlichen Diskurs und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu inspirieren und wir freuen uns, wenn du ihn ein Stück mit uns gehst.
Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Nah und Doch so Fern. Wir freuen uns unheimlich, euch heute Anna Lipede vorzustellen. Sie ist schon sehr lange in Deutschland, seit 1991 und kommt aus Äthiopien. Und sie hat eine ganz spannende Geschichte und wir freuen uns auf unser Gespräch. Hallo Anna.
Hallo Maya.
Und natürlich hallo Merangis.
Hallo ihr beiden. Hallo liebe Maya, hallo liebe Anna. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen.
Dankeschön. Ich freue mich über die Einladung und darüber, dass wir das besprechen und mitteilen, was wir alle so hier erlebt haben.
Ja, dann würde ich sagen, wir starten, Anna, mit deiner Lebensgeschichte. Liebe Anna, erzähl uns bitte, woher kommst du und wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie kamst du dazu?
Wie ich nach Deutschland gekommen bin, ich denke, das war Lufthansa oder Äthiopien Airlines. Ja, Spaß beiseite. Also ich bin 91 nach Deutschland gekommen und zwar, als ich damals an meinen Ehemann kennengelernt habe. Wir hatten damals Bürgerkrieg in Äthiopien und mein Mann ist nach Deutschland gekommen, um die Deutschen aus Addis zu evakuieren. Mhm. So habe ich einen blauäugigen Blonden gesehen und mich unsterblich verliebt. Und das war auch schnell. Ne? Wir haben uns gesehen und ich habe ihn angeguckt, er mich. Und dann war es so, liebe Love at First Sight, so Liebe im ersten Blick, das Deutsche. Und so bin ich, nachdem ich meinen Mann kennengelernt habe, eben ein Jahr später nachgereist nach Deutschland. There comes a time when we hear a certain
yeah.
So, das war USA for Africa, ne? Äthiopien verhungert und wir helfen alle.
Ach, wie
und
schön.
Michael Jackson sammelt dann Essen und wir kaufen es in der Hauptstadt im Kiosk und da steht da drauf UNICEF for Africa, not for sale. Und ich habe nicht verstanden, was das ist. Ich habe es gekauft im Kiosk und gegessen. Mhm. Aber das war dann Hilfegüter. Okay, back to our questions.
Ja, ja.
Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin ein super tollen Vater und super tolle Mutter aufgewachsen. Bis ich 5 war, kann ich mich an beide erinnern. Und dann waren die beide getrennt. Also war ein Leben, wo die Eltern sich immer hin und her die Kinder gegeben haben. Meine Mutter hat die Kinder, die ihren Vater geschickt, wenn er sie finanziell nicht mehr das stemmen könnte. Und mein Vater hat sich selten oder kaum um uns gekümmert, weil er viel unterwegs war, geschäftlich. Und wir hatten dann kaum zu essen. Also haben die Nachbarn gesagt, Mulu, deine Kinder verhungern. Und dann kam meine Mutter mit ihren Cinquecento und hat uns dann abgeholt und wieder zu Hause bei ihr. Und wenn das Geld dann nicht mehr reichte, dann hat sie uns wieder dahin, wieder hier und her und hin und her. Mhm. Aber wir haben dann in einem Ranch gelebt bei meinem Vater, weil mein Vater hatte Pferde, ein Racing Club, Kühe. Und bei meiner Mutter, das war halt, weil sie mit eben verheiratet war, hat sie auch die Schule unterbrochen. Das heißt, sie war Hausfrau, aber eine edle Hausfrau, hat damals mit Hausangestellten und Gärtner und jemand, der die Tür aufgemacht hat und viele Autos und viel, viel, viel. Und als er gegangen ist, war natürlich alles weg, Geld auch.
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe von meinem Vater und meiner Mutter 2, eine Schwester und einen Bruder. Meiner Mutters Seite habe ich eine ältere Schwester und von meinem Vaters Seite habe ich 2 jüngere Brüder. Und es scheint, als ob wir noch eine Schwester haben und noch ein großer Bruder von meinem Vaters Seite. Mein Vater ist Italiener, halb Italiener und die sind dafür bekannt. Ja, die sind aktiv unterwegs.
Ja, große Familie.
Ja.
Und dann warst du in Deutschland. Was waren deine ersten Eindrücke?
Naja, ich bin nach Deutschland gekommen, da könnte ich 1, 2, 3, ich liebe dich und mehr wusste ich nicht. Und mein Mann hat mich dann aufgenommen in Deutschland. Wir waren dann direkt bei seiner Mutter und er ist dann in die Westsahara gegangen und hat da beim Blauen Helm gearbeitet, für die UN. Das heißt, ich war alleine in Deutschland. Ich war
bei deiner Schwiegermutter.
Bei meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter hat kaum Deutsch gesprochen, hat kaum Englisch gesprochen. Entschuldigung. Mhm. Und ja, das war vielleicht auch gut so. Wir müssten uns ja irgendwie verständigen. Mhm. Damals, es war in Braunschweig. Ne? Und damals sprachen die Menschen in Braunschweig auch kaum Deutsch, kaum Englisch. Mhm. So, das war sehr schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten. Die meisten haben dann auf Deutsch gesagt, oh nein, 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 das war schon so lange her, ich kann kein Englisch. Mhm. Und ja, mein Mann war weg, der sprach Englisch und ich war da erstmal allein. Mhm. Er war beim Bundesgrenzschutz damals, hat zwar nicht so schlecht verdient, wir haben jetzt auch nicht ein schlechtes Leben gehabt oder so, aber er wollte mehr, er wollte auch diese Arbeit machen, das war, denke ich, auch seine Passion. Mhm. Und deswegen war ich in der Westsahara. In dieser Zeit habe ich mich in einer Umgebung zurechtfinden müssen.
Mm. Ja, das Wie war das für dich?
Das war so, dass ich nach farbigen Menschen gesucht habe. In Braunschweig. Damals, und so. Damals in Braunschweig, 1991. Ich habe eine gefunden. Die kam aus Trinidad, Tobago, Tania. Und sie sprach Englisch. Mhm. Und seit dieser Zeit war sie dann natürlich meine Freundin. Mhm. Und mit ihr haben wir einfach viel Zeit gesprochen, verbracht. Und ich habe damals erstmal Deutsch gelernt und war auch noch nicht so bereit, um eine Ausbildung zu machen, um Schule zu machen, weil ich wusste auch nicht was. Ich wusste wirklich nicht was. In meiner Kindheit in Äthiopien gab es nicht diese Frage, was willst du werden, wenn du groß bist? Das gab es nicht irgendwie. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich erstmal chillen.
Also du musstest ja, wenn du tatsächlich ja von Anfang an richtig alleine warst, nur mit der Schwiegermutter, die kein Englisch sprach, im Grunde deinen eigenen Weg hier erstmal finden, ne?
Ja, um herauszufinden, okay, ich kann ja in Gastronomie arbeiten. Ich kann da irgendwie im Service arbeiten, Kaffee machen und ich habe schon ziemlich früh Übersetzungen gemacht. Mhm. Damals waren auch sehr viel Äthiopier und Eritreaner hier, also in Deutschland, und haben einen Antrag gestellt, dass sie hier bleiben können. Aber sie sind jetzt nicht mit Lufthansa oder Ethiopian Airlines wie ich rübergeflogen, sondern haben sich da irgendwie mit Züge oder was auch mit Schiff und haben die Einträge gestellt. Und da ich Amharisch, Deutsch, Französisch und Englisch könnte, habe ich die Übersetzungen übernommen. Mhm. Ja. Und so habe ich angefangen, Leute kennenzulernen und zu wissen, ah, okay, wie kann ich mein Geld machen? Wo kann ich Geld verdienen? Ich habe dann auf Messen gearbeitet, als Messehostess. Wusste aber immer noch nicht, was ich werden wollte. Ich wollte einfach frei sein, denn mein Leben hat mit 7 habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen für das Haus, fürs Kochen, für die Pferde, für meine Familie, für meinen Vater. Also ich war so ein bisschen der Mittelpunkt der Familie, wo viele meiner Geschwister alt genug waren, um mehr draußen zu sein und ich noch klein war, um zu Hause Geschichten, Sachen zu erledigen, zu kochen, zu putzen, einzukaufen und so weiter. Mhm. Und bei meinem Vater genauso. Ich war dann diejenige, die viel mehr Aufgaben erledigt hat als meine Geschwister. Mhm. Ja. Und so von dieser Seite her war es jetzt für mich nicht schwer, Fuß zu fassen, sage ich mal so. Mhm. Vielleicht, es gab nicht Menschen, die Englisch sprachen und es gab Tanja und das hat auch gereicht. Und in diesem Alter haben wir sowieso nur getanzt. Wir wollten nur ausgehen und schön aussehen und irgendwo chillen. Mehr wollten wir ja nicht.
Und das ging.
Und das ging.
Dazu konntest du dich irgendwie.
Ja. Okay. Und mein Mann, der kam mal jede 5 Monate kam er dann. Und war, glaube ich, 5 Monate da. Und in dieser Zeit waren wir das zusammen und konnten dann gemeinsam Zeit verbringen. Aber ihm hat es natürlich nicht gefallen, mit welchen Leuten ich so rumhänge, weil ich war Disco, er war eher Kneipe. Gut, die Ehe hat auch nur 2,5 Jahre gedauert und dann waren wir auch getrennt. Mhm. Ja. Ja.
Mhm. Natürlich, da starten auch neue Herausforderungen, ne? Auch eine Veränderung im Leben. Nach der Trennung.
Jetzt. Nach der Trennung.
Nochmal neue Herausforderungen.
Nein, ich habe mir schon mein Leben so gut aufgebaut. Ich war umgeben von guten Menschen, ich hatte gute Freunde. Ich war angekommen. Ja. Ich bin ein freundlicher Mensch, der ziemlich viele Menschen um sich herum hat. Mhm. Und das habe ich aus Äthiopien gelernt, weil ich damals eben auch von meinem Vater verlassen wurde und dafür sorge, dass ich immer ein beliebter Mensch bin, damit man mich nicht verlässt, ja. Und das spüre ich heute noch. Mhm. Aber das Leben war jetzt in Ordnung. Also ich habe eine Wohnung gemietet und
in Braunschweig,
mhm. Genau. Habe in der Wohnung gewohnt, hatte meine Freunde, hatte meine Jobs, meine Messen, meine Übersetzungsjobs. Es war eigentlich okay. Nur mit meinem Ehemann damals war nicht so gut. Die Trennung war nicht gut. Also er wollte wirklich, wenn ich nicht mit ihm zusammen bin, dann werde ich nicht mit jemand anders sein. Also hat er meinen Pass genommen und hat gesagt, wenn du nicht mit mir bist, dann schicke ich dich in deine Heimat zurück.
Du wolltest dich trennen, du hast gesagt, ich möchte mich trennen.
Ja, ich wollte mich trennen, weil er mich mit seiner Arbeitskollegin in der Westsahara betrogen hat und sie war da bei uns in der Wohnung und ich habe es gesehen. Ich habe es einfach gesehen, gespürt, wir Frauen können das sehr gut.
Ja, ja.
Und ich stand da und gesagt, du hast eine Affäre mit deiner Arbeitskollegin. Oh, wie kannst du nur, er ist ausgeflippt. Ich habe gesagt, okay, das beweist erst recht. Dann bin ich raus, die Tür raus und dann, ja, ich wollte halt auch nicht mehr. Hm. Und dann hat angefangen, mich zu bedrohen, wenn du nicht mit mir bleibst. Erstmal natürlich die Rosen, Entschuldigung, ich liebe dich und bla und blöb. Hm. Und aber immer noch, ich war nicht mit dir zusammen. Ich war wirklich immer nur Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr. Also das ist einmal zum Vertrauen. Bruch mache ich nicht mit. Dann wollte er mich nach Hause schicken. Und er hat wirklich zum ersten Mal damals meinen Ehemann angespuckt ins Gesicht. Sowas ist bei uns ein großes No-No. Du spuckst nicht Menschen an. Das ist das größte Beleidigung, was es gibt. Ich habe auch nie wieder jemanden angespuckt und ich habe es auch nur einmal gemacht. Das war so beleidigend zu sagen, wenn du nicht mit mir bleibst, dann darfst du hier auch nicht leben. Mhm. Nur wegen mir bist du hier. Und so, ist das so? Mhm. Wirklich, denkst du, okay, dann nimm den Pass, tschüss. Hat er sich dann beruhigt, wir hatten dann irgendwie so einen Ehevertrag machen müssen, damit ich dann auch gar nichts bekomme und durfte dann irgendwie mit einem Ehevertrag und mit, ich unterschreibe dann so praktisch so einen Deal. Wenn du nichts von mir bekommst, dann kannst du bleiben. Und ich sage, du, ich bin schon fast 3 Jahre weg von zu Hause. Was soll ich jetzt zurückgehen? Mhm. Ich habe ja schon eine Zeit verloren, wo ich dort auch mein Studium angefangen hätte. Wir reden von Afrika. Das ist ein ganz anderes Leben. Mhm. Du kannst nicht da zurückkommen und sagen, okay, hi, hier bin ich. Ich springe wieder da, wo ich aufgehört habe. Nee, das ist nicht so einfach. Wenn du woanders bist, dann machst du da weiter, bitte. Und wenn du zurückgehst, dann sagst du, hey, guck mal, was ich geschafft habe. Aber du gehst da nicht als Loser und sagst, so, er hat mich verlassen. Also ich bin jetzt wieder da, Mama.
Das kann ich nachvollziehen.
Auf gar keinen Fall. Deswegen musste es auch weitergehen. Und das war aber nicht schlimm. Ich glaube, ich habe es nicht als schwierig empfunden. Finanziell war es vielleicht knapp, nur ich habe... das Geld, was ich verdient habe, habe ich dann auch großzügig ausgegeben. Ich habe mir dann Flüge nach Rom gekauft, war ich bei Via del Corso und habe da Klamotten gekauft. Ja, ich habe wirklich mein Leben genossen. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich bin dann nach Ibiza gezogen, weil Tanja, die Freundin, war mit ihrem Mann und mit dem Kind nach Ibiza gezogen Und ich habe die angerufen, habe gesagt, hier kann ich euch besuchen kommen. Ja, klar, komm. Dann war ich da und dann haben sie gesagt, warum bleibst du nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich zurück nach Braunschweig, habe, glaube ich, in einem Wochenende, habe ich alle meine Freunde angerufen, habe gesagt, kommt vorbei, es gibt eine Party, da waren alle da. Ich habe gesagt, ich schenke euch alles, nehmt euch, was ihr braucht, was ist denn los? Ich ziehe nach Ibiza. Und was ich damals nicht wusste, ich bin ja über ein Jahr weg gewesen aus Deutschland und wenn ich das angemeldet hätte, hatte man mir auch mein Aufenthaltserlaubnis entzogen. Du darfst Deutschland nicht verlassen, länger als, was war das, 6 Monate oder ein Jahr? Das wusste ich nicht. Mhm. Ich habe es aber auch nicht angemeldet oder abgemeldet oder was. Ich bin einfach dann an meine Wohnung gekündigt und bin dann gegangen. Mhm. Und das habe ich aber später herausgefunden, dass als ich dann, wo wollte ich hin? Nach Hawaii wollte ich. Dann habe ich gefragt, was muss ich denn machen? Muss ich mich irgendwo anmelden? Soll ich mich irgendwo abmelden? Was ist dann, wie mache ich das richtig? Und er so, was haben Sie denn jetzt für einen Aufenthalt? Ja, ich habe eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Und dann meinte er, nee, Sie dürfen in Deutschland nicht länger als 6 Monate. Sonst wird Ihnen Ihr Aufenthaltserlaubnis entzogen. Okay. Und dann habe ich den Eintrag gestellt auf Einbürgerung. Hat dann 6 Monate gedauert und den habe ich dann auch bekommen.
Mhm. Ja, aber du bist dann...
In der USA wollte ich nicht, nein. Das war nur ein Besuch in Hawaii, um Umbruch zu machen. um meine Tochter zu machen.
Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde gerne da gleich weitermachen. Erzähl uns noch ein bisschen, du hast uns gesagt, du möchtest ganz gerne darüber sprechen, wie das damals war mit Integration in Deutschland, als du kamst.
Ja, also es war schon alles anders, nicht wahr? Die Rolltreppen sind anders und Arbeitsamt und Kontoauszüge und bei uns kommt einmal im Monat jemand an der Tür, klopft und sagt, okay, hier sind Wasserrechnung oder bezahlt Elektrizität oder Telefon. Das ist Überweisung abziehen, das kennen wir alles nicht. Mhm. Wir kennen diese Arbeitsamt nicht. Wir kennen diese, wenn man die Schule fertig hat, dann kann man sich dort bewerben. Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Es gab so viele Missverständnisse, was das Leben in Europa angeht, für mich als Äthiopierin. Damals war ich wirklich so sehr interessiert, etwas nach Äthiopien mitzugeben, und zwar, dass das, was sie denken, was hier ist, nicht ist. Das war aber schon damals so, ja, nicht jetzt, sondern damals. Ich habe gedacht, sie haben so einen ganz anderen Eindruck, was wir hier haben oder nicht haben, was die Leute sind oder nicht sind. Das ist wirklich zwei Paar Schuhe. Und ich hätte gerne etwas ermöglicht, wo solche Aufklärungen stattfinden. Zu sagen, wenn du studieren möchtest, das ist das, was du machen musst. Wenn du hier hinkommst, es ist jetzt nicht so, dass du direkt nächsten Monat dein Geld nach Hause schicken kannst, sondern du musst erst mal gucken, wie du zurechtkommst. Und auch die Möglichkeiten, die Arbeitsmöglichkeiten und die Miete und Lebenskosten und auch die kulturelle Sachen.
Unterschiede, ne? In der Mentalität.
Ja, wie die Menschen hier leben zum Beispiel. Hier sind Äthiopier zusammen, immer. Die kommen irgendwie zusammen, sie haben eine große Clique und sie treffen sich und sie verhalten sich auch so, als ob sie zu Hause wären. Ich rede jetzt nicht von heute, sondern von damals. Mhm. Das habe ich nicht mal in Äthiopien gemacht, dass ich mich in Äthiopien wie eine Äthiopierin verhalten habe. Also kann ich nicht nach Deutschland kommen, mich mit Äthiopiern zusammentun und mich so verhalten, wie ich mich noch nie verhalten habe. Das ging nicht. Also das heißt, mit meinem Einzug nach Deutschland war sowieso meine kulturelle Background abgegeben. Also ich bin hier angekommen, da war ich auch Deutsche. So, ich habe mich so für mich so integriert mit meiner Umgebung. Das heißt, ich war mit Tanja, also habe ich von Tanja gelernt. Ich habe mit meinem Ehemann, dann habe ich von meinem Ehemann gelernt. Ich war mit meiner Schwiegermutter, also habe ich von ihr gelernt. Ich habe Fragen gestellt, mir wurden meine Fragen beantwortet. Und dem, Entschuldigung, und dementsprechend habe ich eben meine deutsche Welt mir gebaut. Ja. Aber wenn wir jetzt wieder über Integration sprechen, was mir heute wichtig gewesen wäre zu wissen, vielleicht bringe ich ein bisschen zu weit, aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt wäre zum Beispiel, dass es hier in Deutschland sehr wichtig ist, einen roten Faden zu haben.
Ein Fahrplan. Was mache ich? Wo starte ich?
Fahrplan, nicht unbedingt einen roten Faden. Ich meine es wirklich so. Roten Faden im Sinne von hier, ich habe dort und dort die Schule abgeschlossen. Und nachdem ich die Schule gemacht habe, dann hatte ich ein Jahr dann frei, bin ich dann gereist. Danach habe ich mit dieser Ausbildung angefangen. Nach der Ausbildung habe ich ein Praktikum gemacht. Nach dem Praktikum habe ich mein Studium. Nach dem Studium habe ich dann dort und dort gearbeitet, habe dann 3 Jahre Erfahrung und dann bin ich da hingegangen. Und es muss so eine sauber, klare, rote Linie dargestellt werden, ohne dass es 2 Jahre irgendwas gemacht hast und eine Lücke entsteht und du dann irgendwas reinstopfen musst, um dann als betrachtet zu werden und nicht als jemand, der irgendwie sich die Zeit genommen hat, um nochmal andere Interessen zu erkunden oder ne, das ist für mich jetzt, wo ich so viele Jahre in Deutschland bin, eine der wichtigsten Sachen, was mir Deutschland hatte beibringen sollen müssen.
Ich lache, weil das ist hier wirklich so wichtig, ne? Im Lebenslauf darf keine Lücke sein. Das ist ja wirklich so ein ganz urtypisches.
Lückenloser Lebenslauf.
Ich will nach dem Abitur ein Jahr weg, okay, aber dann mache ich besser irgendwas, was ich im Lebenslauf auch noch hinschreiben kann. Ein freiwilliges Jahr im Ausland und nicht unbedingt, ach, ich war am Beat und habe da irgendwie nur in den Meeren, im Wasser, in den Wellen getobt oder so, ne? Das ist irgendwie.
Das ist auch eine super Erfahrung, wenn du im Ausland bist und am Strand rumtobst. Es gibt dir ja etwas. Es gibt dir etwas, was du mitnimmst, dann wieder in die Arbeitswelt einsetzen kannst. Und zwar diese Entspannung, diese Ruhe zu haben, auch diese bildliche Vorstellung, wenn gewisse stressige Situationen kommen. Mhm. Kannst du dir da wirklich Momente leihen und es auch da anwenden, wo du es brauchst. Mir hat wirklich diese Einführung in der deutschen Gesellschaft gefehlt. Wenn man sagt, was ist denn die deutsche Kultur? Keine Ahnung. Was denn? Bier? Weißt du, ich kann dir vielleicht über die unterschiedliche äthiopische Kulturen aufklären. Die unterschiedliche. Ja? Ich kann sagen, ja, was ist denn so typisch für Bayern? Was ist denn typisch für Köln? Und ja, ich kann aber nicht sagen, jetzt Karneval ist Kultur. Ist Karneval Kultur wirklich? Weiß ich nicht. Es ist etwas, was wiederholt gemacht wird, wofür Menschen aus aller Welt anreisen, um sich irgendwie tot zu besaufen. Ist das Kultur? Das weiß ich nicht.
Das sind die Beobachtungen, die man so macht, ne? Wenn man so von der Seite das, aber wenn man sich so mehr und mehr damit befasst, in die Tiefe geht, da steckt vielleicht etwas dahinter, eine Begründung, eine Erklärung.
Ja, bestimmt.
Die man schon so als Außenseiter auf einmal nie sieht. Man sieht Handlungen, die an diesen Tagen gemacht werden.
Es gibt ja auch bei der Einbürgerung irgendwie so eine Einbürgerungstest.
Ja, genau. Ja, genau.
Und da werden so gewisse Fragen gestellt und soll ja dabei helfen, eben uns aufzuklären, worauf wir uns einlassen.
Aber da werden Fragen gestellt von uns, ob wir das wissen oder nicht. Eine Aufklärung ist das nicht.
Ja, und ich hatte schon ein bisschen mehr gewusst, ich hatte schon ein bisschen mehr Integrationsarbeit erwartet oder nicht erwartet, sondern mir gewünscht. Dann wäre ich heute vielleicht woanders. Dann hatte ich mein Leben ein bisschen besser organisiert. Hatte ich gewusst, hey, wenn du studiert hast, sieh zu, dass du dann wirklich so schnell wie möglich einen Job kriegst, weil wenn du zwischen Studium und Job eine Lücke hast, dann wirst du Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden wegen dieser Lücke. Also Berufserfahrung fehlt dir. Ich habe einen Master, ich habe einen Bachelor, Ich spreche fast 6 Sprachen. Ich habe Kompetenzen ohne Ende. Aber es gibt immer wieder etwas, was sie mir sagen, warum ich keinen Job kriege, warum ich nicht arbeite. Entweder bin ich dann alleinerziehend oder ich bin zu alt oder ich bin überqualifiziert oder ich habe keine Berufserfahrung. Okay, und das heißt, ich hänge praktisch mit 49 und denke mir, okay, hattet ihr mich vielleicht mit 19 vorbereiten können? Ich bin mit 19 gekommen, ich bin jetzt 49 und ich denke immer noch, okay, ich brauche mehr Bildung, wie viel denn noch, bis ich einen Job kriege? Ja, wir sind auch wieder gesprungen, aber das sind jetzt die Themen, die mich zum Beispiel sehr bewegen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht in Deutschland wegen meiner Herkunft, weil ich aus Äthiopien komme, weil ich Locken habe, weil ich meine Haut so aussieht oder so spreche, weil ich lispel wegen meiner Zahnlücke. Ich hatte nie irgendwas, oder weil ich eine Frau bin oder weil ich groß, klein, dünn bin. Nie. Hatte ich nie. Ich vermeide auch Menschen, die so sprechen. Ich muss sagen, ich habe eine afrikanische Verein sozusagen gefunden. Das sind so gebildete afrikanische Leute, die sind Künstler und Schauspieler und Musiker und wirklich super gebildet. Und sie treffen sich in Köln einmal im Monat und tauschen aus und machen Musik und die machen Business und alles super. Ich wollte so gerne eben ein afrikanische Community beitreten, um einfach auch zu schauen, was kann man für Afrika machen, was kann man aus Deutschland in einem Zusammensetzung von unterschiedlichen afrikanischen Herkunften. Ne? Das sind einige aus Senegal, einige aus Äthiopien, es sind unterschiedliche Länder. Nur sie treffen sich und die tauschen aus und lösen Probleme und die sind wirklich auch sehr business-minded und wunderbar. Nur es gibt da ziemlich oft dieses Problem von, ich wurde dies, ich wurde so und ich wurde schlecht und das und das. Und mir gefällt das nicht, wirklich nicht. Ich habe auch eine Freundin aus Kuba, die schon ziemlich viel darüber erzählt, dass sie als Schwarze verkauft wurde und solche Geschichten bringt sie dann aus ihrer Heimat mit, aus ihrer Vergangenheit mit und mischt das dann mit irgendwelchen Situationen hier und sobald es irgendwas mit irgendein Afrikaner wurde misshandelt oder wie auch immer, dann explodieren ja alle Richtungen. Ne?
Ja, natürlich, und sie ist vortraumatisiert.
Genau.
Und, dann, und sie nimmt das mit.
Genau, und dann nimmt sie das und dann ist sie sehr emotional bewegt und ich nicht. Ich bin nicht emotional bewegt, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil es für mich gar keinen Grund gibt, da drin noch mehr Feuer zu machen. Für mich gilt es zu sagen, okay, Bewusstsein habe ich darüber. Ich entferne mich aber davon und ich muss auch Bewusstsein schaffen. Was ist, es gibt ja in Deutschland nicht ein Buch für uns alle, wo drauf steht, du darfst nicht das sagen. Wenn du das sagst, ist das nicht in Ordnung. Wenn du dies sagst, ist es nicht in Ordnung. Meine Freundin, meine deutsche Freundin Annika weiß viel mehr. Das sagt man nicht, dies sagt man nicht als ich. Ich habe keine Ahnung. Ich rede ganz normal und dann sagt sie mir, das sagt man aber nicht. Also, was sagt man nicht? Ja, das wäre dir gegenüber, wieso? Ich fühle mich dabei nicht so. Hört auf, doch irgendwas, welche Sachen zu erfinden. Ja. Es ist mir also vom Thema hier ist oft aufgefallen, dass es viel zu viel um dieses Thema dann wirklich diskutiert wird und daraus Riesendinger gemacht werden.
Ja, das ist individuelles Empfinden.
Konnotation spielt eine Rolle. Ne? Also ist das jetzt mir gegenüber als Beleidigung, aber brauchst mich dafür nicht als Neger zu beschimpfen. Du kannst mich auch als, was weiß ich, du, diese Schlewort, was ich nicht so gut leiden kann. Ne? Also einfach irgendeine Beleidigung ist für mich beleidigend genug. Das muss jetzt nicht auf meine Herkunft fokussieren. Beleidigung ist eine Beleidigung. Es ist ja nur mein Erlebnis. Nur bei mir war das
persönlich wirklich nie so tragisch, dass ich sagen kann, hier in Deutschland habe ich irgendwas erlebt. Ich kann dazu sagen, dass ich in Cottbus studiert habe. Und als meine Freunde aus Köln damals herausgefunden haben, dass ich nach Cottbus ziehe mit einem 6 Monate alten Baby, um dort zu studieren, sind sie ausgeflippt. Bist du wahnsinnig? Das ist da wirklich der Ort, wo die Nazis sind. Du kannst doch nicht nach Cottbus gehen. Wirklich so ausgeflippt. Und ich habe gesagt, okay, habe mein Baby genommen, bin nach Cottbus gegangen und habe es mir angeschaut. Eine Woche war ich da. Und der Busfahrer hat seinen Bus angehalten und hat die Leute gefragt, hey, wenn ich dann gesagt habe, wie komme ich da und dorthin? Er hat extra angehalten, hat die Leute nach hinten, hey, wollt ihr, wisst ihr, wo man da und dahin kommt? Sowas Freundliches habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, ich persönlich fand Osten von Freundlichkeit her besser.
Ja.
Ja. Und vielleicht war ich nicht wirklich in dieser Umgebung, wo es Menschen gab, die irgendwie uns mich als Bedrohung gesehen hat und deswegen so sich verhalten hat. Mhm. Aber ich habe da nichts Böses erlebt. Ich habe erlebt, dass die Menschen gut arbeiten, viel arbeiten, hart arbeiten, dass sie sehr hilfsbereit sind, dass sie... Mir hat nie jemand irgendwie mit dem Kinderwagen geholfen hier in Köln oder in Bonn oder so. Nie. Ich musste da irgendwie mich durchkämpfen, die Tür ging an meine Hände zu, irgendjemand hat geholfen, aber da sind die alle gerannt, um zu helfen. Daher, also ich persönlich habe wirklich da, was solche Erfahrungen angeht, kann ich nicht sagen. Auch an der Uni nicht, da habe ich auch sehr gute Erfahrung gesammelt, von meinen Freunden genauso, von den Männern genauso. Ich habe es auch nicht erlebt, oh, du bist ja was auch immer und deswegen habe ich nicht mehr so von den Afrikanern, die hier leben. Von denen habe ich mich als Frau schlecht behandelt gefühlt.
Ja?
Ja. Hm. Ja. Also von den afrikanischen Männern fühlte ich mich in Deutschland schlecht behandelt, weil sie dann meinen, weil ich ähnlich aussehe wie sie, müssen sie dann mit mir umgehen, wie sie in Afrika vielleicht mit Frauen umgehen, sehr touchy, sehr, weiß nicht, Besitzerqual, die direkt in den Arm, direkt eng und direkt zu viel. Das passiert mir immer noch sehr oft und sehr viel und das finde ich zum Beispiel nicht schön, das machen die Männer hier eigentlich nicht. Also sind eher reservierter. Und ich finde, da in einem Land, wo sowas normal nicht, ne, kulturell gesehen, das machen die deutschen Männer nicht, dass sie dich einfach so reißen, an sich reißen und sich dann in deinen Körper reiben. Das machen die nicht. Die Afrikaner machen es.
Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange in Deutschland. Und du hast ja gesagt, dass du direkt das Gefühl hattest, du kommst jetzt nach Deutschland und lässt im Grunde deine afrikanische Vergangenheit dort und möchtest jetzt hier neu anfangen. So hatte ich das eben verstanden. Und ist das so ein Empfinden, was du hast?
Ich habe das auch so verstanden. Ich habe es so verstanden, dass du bist gekommen und alles, was da war, bleibt zurück. Jetzt bist du Deutsche und startest hier als Deutsche. Ist das richtig? Habe ich dich richtig verstanden?
Nee, ich habe mir nicht vorgenommen, dass ich als Deutsche oder als Äthiopierin oder als irgendwas, das war überhaupt nicht in meinen Gedanken. Es war eher die Gegebenheiten. Ja, ich bin auch in der Heimat ziemlich viel mit Franzosen und Deutschen und Italiener. Ich bin in eine französische Schule gegangen in Äthiopien, also war ich schon mal umgeben von Menschen, die Kinder von Botschaftern waren oder UN-Mitarbeiter oder. Also ich war umgeben tatsächlich von internationalen Leuten und war wenig unterwegs mit den Äthiopischen selbst wegen der Schule.
Also das kann ich jetzt auch total nachvollziehen. Ich war in der 11. Klasse 3 Monate in Argentinien, da auch an einer deutschen Schule. Und das ist echt ein ganz anderes Feeling, ne? In so einer Schule, wo alle Leute, auch egal, welchen kulturellen Hintergrund sie haben, wirklich viel international unterwegs sind und im Grunde eigentlich nicht diese Heimat so kennen, wie man das immer so denkt. Ne? Nachdem ich komme aus dieser Kultur und da sind wir so und hier ist es vielleicht anders. Und dann da war es auch echt so, dass ganz viele Leute, ich erinnere mich an eine Schweizerin, die gesagt hat, ich habe einen Schweizer Pass, aber meine Eltern ziehen schon seit ich geboren bin, alle 3 Jahre in ein neues Land und ich habe keine Heimat. Das kenne ich nicht. Ich bin immer unterwegs. Meine Heimat ist im Grunde nur meine Familie, mit der ich reise. Auch Freundschaften sind sehr, sehr schwer zu etablieren. Das ist, und ich glaube, ich stelle mir das so vor, wenn du in so einer Schule bist, dass diese Atmosphäre so ist. Ne? Wir sind alle international und wir sind hier miteinander. Das ist im Grunde fast schon wie so ein Heimatgefühl, dass wir alle, wir sind die Internationalen.
Also wir haben zu Hause in einem Satz 3 Sprachen benutzt. Meine Schwester und mein Bruder und ich, wir haben Französisch angefangen, Amharisch reingemacht und mit Englisch den Satz beendet. Heute noch. mein Vater ist Italiener, daher kam auch die italienische Sprache, aber die wurde nicht so ganz in unsere Familie integriert, weil mein Vater selber in der französischen Schule gegangen ist, wo wir auch gegangen sind. Also hat er auch mit uns Französisch gesprochen oder Amharisch. Aber mein Vater war ein Perfektionist im Sinne von du dürftest nicht in der amharischen Sprache einen Fehler machen beim Sprechen. Wenn du falsch gesprochen hast, hast du dann einen Pock aus dem Hinterkopf bekommen. Wie sagst du also so? Gara oder Gar? Gara ist ein kleines Berg und Gar heißt mit. Und wir haben als Kinder immer Gara gesagt. So, ich bin mit meinem Bruder essen gegangen oder spielen gegangen. Du hast gesagt, Gara. Und mein Vater so, poff. So, in der Schule, diese ganz internationale Schule, das, also Nationalität hat keine Rolle gespielt. Ja, wir waren einfach eine große Community von unterschiedlichen Nationalitäten und hatten eine gemeinsame Sprache und zwar Englisch. So. Und wir haben auch immer Wochenende zusammen im Hilton Hotel unten im Pool oder am Eis oder Ping-Pong gespielt und da waren die Amerikaner und die Franzosen und die Deutschen und die Schweizer und die Österreicher und die, na, alle waren dann irgendwie zusammen. Nur die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer, die haben mehr zusammengehangen, weil wir dann die Sprache nicht verstanden haben. Wenn sie dann irgendwas Spezielles sagen wollten, dann haben wir sie nicht verstanden. Die Italiener genauso, die Franzosen auch. Aber im Endeffekt waren wir eine große Clique. Also für mich, nach Deutschland zu kommen, war jetzt nicht ins kalte Wasser springen.
Ich hatte an sich 2 Fragen an dich, Anna. Die erste Frage ist, hast du Unterschiede in der Mentalität in Äthiopien und in Deutschland gemerkt? Und falls ja, wie bist du damit umgegangen? Vielleicht ist das für Menschen, die uns zuhören, wäre das hilfreich?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Also am Anfang habe ich nicht wirklich viel verstanden, weil ich die Sprache nicht verstanden habe. Dann habe ich 1 Jahr die deutsche Sprache gelernt und habe dann rumgejobbt und war so ein Mädchen, die eher Spaß wollte und habe mich nicht wirklich alles ernst genommen. Und das bei uns in Äthiopien die Familie wichtig war und dass es in Deutschland nicht so eng war, zumindest nicht von dem, was ich erlebt oder gesehen habe, dass es die Familie sehr, sehr wichtig war. Das habe ich am Anfang hier auch nicht gesehen. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich zum ersten Mal meinen Sozialwissenschaftenkurs gehabt, wo es wirklich dann darum geht, über wie die Sozialisierung, jetzt fehlen mir die Wörter, wie das war damals. Auf jeden Fall ging es darum, wie Menschen zusammenleben und wie das Ganze alles, das Zusammenleben passiert und wie wir das alles verstehen können. Und dann, wenn es um interkulturelle Kompetenz gegangen ist oder interkulturelle Kommunikation, was für eine Gesellschaft wir sind in Deutschland im Vergleich zu afrikanischen Ländern, im Vergleich zu Schweden, ob wir maskulin sind, feminin sind, pluralistischer sind oder ob es um Familie geht, individuell geht. Und so habe ich einen Eindruck bekommen oder ein Verständnis dafür entwickelt, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, ich habe früher gesagt, bei uns in Äthiopien ist die Oma die wichtigste und in Deutschland ist der Computer am wichtigsten. Ja. Und um das zu verstehen, musste ich dann wirklich diese Kurse belegt haben in meiner mehrsprachigen Kommunikation aus Studium, wo wir dann gelernt haben, okay, pluralistische Länder, wo es dann die Familienleben auch sehr wichtig ist, weil eben die Industrie noch nicht so ganz angekommen ist und es ist wichtig, dass die Familie zusammenhängt und dass sie untereinander helfen. Und in manchen Ländern ist das nicht mehr Gebrauch, dass sie irgendwie eine ganze Familie brauchen, um die Pflanzen zu haben oder Agriculture zu betreiben oder ne, dass eine große Familie zusammenlebt mit Großeltern, Eltern, Kindern, Kindeskindern. Das ist ja nicht mehr gegeben, weil wir eine ganz andere Leben führen hier. Und Entschuldigung, Menschen, die noch in Afrika in solche Umgebung leben, die sind aufeinander angewiesen und die Oma weiß alles besser. Die Oma ist die respektiert. Also wir werden es niemals wagen, die Oma aus dem Haus rauszuholen und sie in so ein Altersheim zu packen. Also ich weiß jetzt nicht mittlerweile, wie das aussieht, ob es jetzt auch in Äthiopien angekommen ist, dass die Menschen arbeiten müssen, wollen, schnell und dass die Älteren dann in irgendein Haus gestopft werden. Sorry, aber so. Aber ich habe es dann verstehen können, muss ich sagen. Ich habe es wirklich verstehen können, was der Unterschied ausmacht, warum die Kultur hier so ist, wie sie ist und warum unsere Kultur auch so ist, wie sie ist.
Und das heißt, du hast das einfach auch historisch, ne, wenn man sieht, wie du sagst, Deutschland ist ein industrielles Land, man braucht es nicht mehr. Also du hast es ja auch historisch erklärt, warum es in Deutschland zu diesen Verhältnissen gekommen ist und warum in Äthiopien es anders ist.
Ja, ich habe es mir durch mein Studium, durch meine Bildung mir selber erklären können, warum sie nicht so zusammenhalten wie wir. Bei uns gibt es eine große Konferenz, wenn der Cousin, wenn der Sohn von Ältesten, was weiß ich, Onkels Cousin, Tochter, Sohn, irgendeine in der Familie irgendein Problem hat, dann gibt es mal eine Konferenz. Eine Familienzusammentrommel. Und dann wird jetzt darüber gesprochen, wer hilft ihm und wie helfen wir ihm und wie holen wir ihn da raus. Also das ist super wichtig, das ist das Größte überhaupt, was eine Familie ausmacht. Ja, das, was mir jetzt zum Beispiel hier gefehlt hat, wie du hast deine Schwester seit 12 Jahren nicht gesprochen. Was? Warum das denn bitte? Ja, nee, mit der habe ich überhaupt nicht mehr zu tun. Und mein Vater kenne ich sowieso nicht. Und wieso? Ja. Gut, es heißt nicht, dass es in Afrika keine Männer gibt, dass die Kinder verlassen oder so. Das gibt es schon. Nur das würde dann die ganze Familie arrangieren. Das heißt, alle werden sich einmischen. Da kann nicht einfach der Typ sagen, ich gehe jetzt und haut ab. Na, da kommen dann die Eltern und Großeltern und sitzen mit ihm und es gibt dann eine Familienkonferenz und die mischen sich dann in der Ehe und werden dann versuchen, die Probleme zu lösen. Ja. Das ist bei uns normal.
In Deutschland wäre das Einmischung übergriffig, weil das ist eine persönliche, individuelle Sache.
Exactly. Ja? Und das sind jetzt für mich Kulturen. Das ist das, was den Unterschied ausmacht, aber auch nur, weil wir eben diese Community halten müssen, industrielle Trennung, also dieses, ich kann ja alleine wohnen, ich kann mir leisten, meine Wohnung zu bezahlen, ich kann mir leisten, mein Geld zu verdienen, ich brauche weder meine Mutter noch meinen Vater noch meine Oma sowieso nicht, ja. Und deswegen trennt sich das ja auch. Jeder geht seinen Weg und sucht andere Interessen. Aber bei uns, du wirst dann so lange bei deinen Eltern wohnen, bis du dann heiratest und das Haus verlässt.
Ja, und wenn es um Kultur geht, was ist denn eigentlich Kultur? Habe ich meine äthiopische Kultur oder noch hier in Deutschland oder habe ich die deutsche Kultur angenommen? Ja. Ich bin ja eine neue Kreation, eine Kultur, weil ich habe etwas mitgenommen und
bin hier aufgenommen. Also da entsteht eine Zwischenkultur, der dafür sorgt, dass ich als Äthiopierin in Deutschland lebe. Das, woher ich komme, kann ich nicht komplett ablegen. Das, wo ich lebe, kann ich auch nicht komplett annehmen, weil es ist ja schon ein Platz angenommen in einer Kultur. Dementsprechend, dass es für mich entsteht, meine eigene Kultur, so wie es auch in Ländern, wo es unterschiedliche Sprachen und Kulturen gibt, dass sie in der Mitte immer eine Sprache und eine Kultur entwickeln, um miteinander zu kommunizieren, Ware auszutauschen und so weiter. Und dort entstehen auch Sprachen.
Ja. Du hast ja gesagt, dass es in Äthiopien 89 verschiedene Sprachen gibt, ne, oder?
Es gibt 89 verschiedene ethnische Gruppen und dementsprechend auch so viele Sprachen und über 200 Dialekte, die auch eben dadurch entstanden sind, dass Menschen miteinander in der Grenze miteinander dann kommunizieren und kaufen und verkaufen. Die Familie verheiraten sich, ja, und es entstehen natürlich immer mehr. Und für uns gibt es meiner Meinung nach eine Zwischenkultur, eine Kultur, die ich erschaffe. Ich bin dann die Kultur. Ich mache aus dem, woher ich komme, mit dem, was ich lerne und erlebe, meine eigene Kultur. So. Und so lebe ich mit meinen Werten.
Was würdest du sagen, was hast du von deinen Werten aus deiner Heimat nach deinen Erfahrungen hier in Deutschland mit, also bei sich behalten wollen? Und was hast du von hier, von Deutschland gerne angelernt, was dir gut geholfen hat? Verstehst du? Habe ich das glücklich formuliert?
Ja.
Hast du verstanden?
Okay. Ja. Was ich mitgenommen habe, ist die typische äthiopische Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Geist, wie heißt das Wort?
Gastfreundlichkeit.
Gastfreundlichkeit. Und das kann kein Äthiopier schütteln. Ist egal wo und was. Das ist so in unserem Blut mit integriert. Das ist einfach, der Kaffeeklatsch ist traditionell bei uns. Der Kaffee wird frisch geröstet. Wir haben grüne Bohnen und nicht gemahlene Kaffee, sondern der Kaffee wird wirklich grün geröstet. Und dann gibt es eine ziemlich lange Kaffeezeremonie, in der wir ziemlich viel austauschen. Das ist halt auch unsere Plattform der Ideenaustausch, der Entwicklung, der Gespräche, Therapie, was auch immer. Ne, das ist wichtig. Bei uns ist es, wenn jemand schon an der Tür klingelt, dann kommt schon das Wasser, um die Hände zu waschen, damit direkt ein Essen serviert wird. Es ist egal, um welche Uhrzeit. Es wird immer Essen serviert, immer direkt. Immer?
Hast du Hunger oder nicht? Egal, nee. Musst du essen.
Genau, du sitzt, Hände waschen, essen. So, das ist wichtig. Diese Hilfsbereitschaft auch. Wenn jemand etwas sagt, das, was du da hörst, das ist nicht eine Mitteilungsbedürfnis, sondern eine, ich brauche Hilfe.
Ein Appell, ne?
Ja, und da bist du da auch direkt und guckst, ich kenne ja den, der und der könnte ja das machen. Mhm. Und das ist solche, die äthiopische Anna ist immer noch die gleiche. Da habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht verändert, ob ich jetzt klein war oder groß. Vielleicht habe ich mich sogar in meinem Persönlichkeit noch intensiver Äthiopierin geworden, dadurch, dass ich alles vermisse, den Geruch vermisse, meine Mutter vermisse, meinen Bruder. Also die einzige Möglichkeit, mich mit meiner Kultur oder meiner Heimat zu beschäftigen, ist es zu sein. Mein Kultus zu sein, meine äthiopischen Tücher zu tragen, die irgendwie nach Äthiopien richten. Weiß
das nicht. Zu konservieren.
Durch Erinnerungen. Nee, die sind gewaschen und sind parfümiert, aber nur diese Erinnerung, wenn du traditionelle Kleidung in Äthiopien anziehst, ist es irgendwie Weihnachten und Ostern, dann gibt es diese ganz wunderschönen, die riechen ganz bestimmt.
Ein Stück der Heimat ist bei dir, ein Stück der Heimat. Wie schön.
Und das bin ich. Ich höre gerne die äthiopische Musik, gehe öfters äthiopisch essen. Ich koche nicht so viel, weil einfach zu viel Arbeit ist für mich. Vielleicht mache ich es später. Was ich aus Deutschland mitnehme nach Äthiopien oder was ich dann mitgenommen habe, ist tatsächlich alles. Also ich halte sehr viel von Deutschland.
Ich war in Frankreich, habe dort gelebt, gearbeitet. Ich war in Italien, ich war in Spanien. Und überall, wo ich war, habe ich nicht einen Ort gefunden, der für mich gut war. Das heißt, in der Organisation, in der ich finde, dass, wenn ich es suche, weiß ich, wo ich es finde. Ja, der große Unterschied zu Äthiopien, wenn du willst einen Antrag stellen, dann musst du erstmal 25 Büros nachfragen, wo du was zu stellen hast und wem du noch bestechen musst oder wer wen kennt oder wie lange oder überhaupt. Ne? Das ist alles sehr unklar. Natürlich kannst du dir jemanden nehmen, der dir dabei unterstützt und dann macht er das schnell und dann gibst du ihm Geld. Vielleicht gibt das auch hier, weiß ich nicht, aber es ist alles gut organisiert, auch wenn es manchmal so sehr organisiert ist, dass es lange dauert, bevor man an der Lösung rankommt. Das ist ja dann der Fall, wenn man sich tiefer mit dem deutschen Recht zum Beispiel befasst oder einige politische oder wirtschaftliche Punkte. Aber grundsätzlich mag ich einfach diese offene, ehrliche, sachliche, auch zurückhaltende, kalte, aber funktionierende Gesellschaft, wo ich mich befinde, würde ich so sagen.
Ja. Du hast ja eine Tochter, Boki, und ich würde ganz gerne wissen, wie du deine äthiopische Kultur mit deiner deutschen Kultur hier verbindest, auch in Bezug auf die Erziehung oder das Erwachsenwerden, das Großwerden von Boki.
Dadurch, dass ich sogar in Äthiopien selber nicht wirklich als äthiopisches Mädchen aufgewachsen bin, sondern in eine internationale Schule gegangen bin, wo viele sein könnten und dürften, wie sie wollten, war ich auch ähnlich. Die Erziehungen, die ich von meiner Mutter und von meiner Oma, die Mutter von meiner Mutter und die Mutter von meiner Oma, die Erziehung, die ich von den beiden genossen habe, das ist in meinem Blut drin, Respekt, gewisse Sachen nicht machen, sowas nicht sagen. Also es gibt so gewisse Sachen, was uns beigebracht worden ist, wie zum Beispiel ältere Personen mit Respekt anzusprechen. In Deutschland, wenn ein kleines Kind oder egal wie alt eine Oma so komisch angeht, anspricht, ist für mich zum Beispiel, das kann ich nicht gut haben. Ne? In Deutschland können auch Kinder eine erwachsene Person duzen. Bei uns nicht.
Also das finde ich, also ich sitze meine Eltern immer noch. Viele finden das verstörend, wenn ich erzähle. Aber es ist so, ich sage sie zu meinen Eltern und zu meiner Oma. Das ist auch bei uns so.
Ja. Wir sagen jetzt nicht sie zu Mutter und Vater, es gibt es aber noch in unserer Tradition, ja. Und es gibt aber eine ganz bestimmte Namen, Benennungen, und das ist so wie Sir oder Madam, ja. Aber das ist ein Namen, den die Rolle Mutter oder Vater gegeben wird, was wir aber nicht unbedingt benutzen müssen. Wir können auch Mama und Papa sagen, Maye, Abaye, das wäre dann bei uns, Maye für die Mama, Abaye für den Papa, und das ist wie Mama und Papa. Aber es gibt halt auch andere Wörter, die wir benutzen können, um die Eltern anzusprechen. Aber diese Respektsachen, wenn Erwachsene sprechen, dass Kinder nicht dazwischen funken, dass sie überhaupt in den Raum nicht zu suchen haben, was Erwachsene da sind. Wir lassen uns nicht zweimal um Sachen bitten. Wenn meine Mutter einmal gesagt hat, bitte Ruhe, dann sind wir ruhig. Fertig. Und dafür muss sie uns nicht anschreien, dafür muss sie uns nicht hauen oder uns sagen, dann gibt's morgen kein Eis oder irgend sowas. Und hier in Deutschland ist es anders.
Aber wie hat denn deine Mutter diese Erziehung? Das ist ja auch ist eine Herausforderung, wenn ich mit vielen Migranten aus der ersten, zweiten Generation spreche, die Erziehung dort und hier. Das ist auch Unterschiede.
Es ist so integriert und verankert. Bei uns ist es so, die ganze Nachbarschaft kümmert sich um das Kind. Wenn das Kind draußen ist, dann kann es sein, dass irgendeine Person fünf Häuser weiter dieses Kind entdeckt, wo er gerade irgendeinen Blödsinn macht und dieser Mensch eben das Kind mitnimmt zu seinem nach Hause und sagt, komm mit, ich bring dich jetzt zu deiner Mutter. Und deswegen ist es ist auch die Wahrheit, wenn man sagt, it takes a whole village to raise a child. Ein ganzes Dorf. Und die kümmern sich auch. Es ist nicht so eine Blabla, hier kann ein Kind umkippen, umfallen, Blödsinn anstellen. Niemand bewegt sich. Niemand. Wie oft habe ich am Bahnhof Jungs gesehen, die Rolltreppe runtergerutscht sind, hin und her. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn du jetzt frontal auf dein Gesicht fällt und deine Mutter und dein Vater denken, du bist in der Schule, du hast Schule geschwänzt und machst so einen Blödsinn. Ja? Und keine sagt was. Aber ich schon. Bis sie mich dann wirklich so fast angefangen haben, laut zu beleidigen und so, dann habe ich das Telefon genommen und habe so getan, als ob ich gewählt habe und habe ich gesagt, alles klar, Polizei, hier sind Kinder, die eigentlich in die Schule sein müssten und sie wollen sich gerade verletzen. Können Sie sie bitte abholen? Vielen Dank. Und da habe ich gesehen, dass sie dann schnell abgehauen sind. Ich habe es natürlich nicht gemacht, aber sowas gibt es. Und in Äthiopien passiert sowas nicht. Klar, es gibt Menschen auf der Straße, die keine Eltern haben und betteln und was auch immer. Und, ne? Aber grundsätzlich, alle kümmern sich um alle. Es geht jemand was an, wenn eine umkippt und Aua sagt.
Oh, jetzt will ich unbedingt nach Äthiopien reisen.
Ja, ich nehme dich mit. Wir haben bitte? momentan so ein kleines, ein kleines Zivilproblem. Ähnlich wie 91, als ich meine Heimat verlassen habe. Ich bin jetzt nicht wegen dem Krieg, es war Krieg, ja. Ich war irgendwie in der Zeit, wo ich noch mit meinem Mann zusammengekommen bin und wir mitten im Krieg ein Date hatten und wir wollten nach Hilton Hotel irgendwie so einen Drink nehmen. Auf dem Weg waren dann tote Menschen auf der Straße und da musstest du die ausweichen. Ja, die lagen einfach da, weil man sie einfach erschossen hat. Das waren vielleicht Studenten, die sich dann gegen die neue Regierung gestellt haben und nicht so aus dem deutschen Militärfahrzeug rausspringend raus und gehe dann bei den toten Menschen und mache denen erstmal die Augen zu. Weil ich irgendwo gesehen habe, tote Menschen muss da man die Augen zu machen, damit die Seele ruht. Ja, 18 war ich.
Anna, ich habe halt noch eine Frage. Ich finde, du hast so eine bewegende Geschichte und man kann 1 Million Fragen stellen, nur die Zeit ist begrenzt. Du hast ja gesagt, du würdest gerne deinem Kind deine Werte aus Äthiopien wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Gastfreundlichkeit unbedingt weitergeben. Was würdest du sagen, welche Werte würdest du sagen, da ich möchte nicht, dass sie diese Werte aus Äthiopien nimmt, sondern eher hier von Deutschland, wo du selber in einen Konflikt mit den Werten gerätst. Verstehst du, was ich meine? Es gibt so Werte, die man aus Heimat bringt, aber nach langem Leben in Deutschland dann ganz andere Perspektive einnimmt und das dann auf einmal anders sieht. Hast du das auch so erlebt?
Ich kann da jetzt nicht wirklich, ich komme jetzt nicht auf etwas Bestimmtes. Was ich weiß, ist, dass ich lebe meine Werte. Und meine Tochter sieht, wie ich mich verhalte, was ich sage, was ich nicht sage. Wenn sie irgendwas sagt oder macht, was mir nicht gefällt, was für mich nicht okay ist, reagiere ich auch sofort darauf. Sie sieht, wie ich mich meinen Freunden gegenüber verhalte. Sie sieht, wie ich mein Leben lebe, was mir wichtig ist und nicht wichtig ist. Sie kennt auch die Sprachen oder die Wörter aus der Heimat, die wichtig sind. Hör auf. Refi, wenn ich mal Refi sage, dann ist es so auf und da wird nicht nochmal diskutiert. Es gibt halt Wörter, die ich aus der Heimat benutze, amharische Wörter, da weiß sie, wenn ich das sage, dann ist es jetzt mal wirklich ernst gemeint. Und gilt auch für französische Wörter oder englische Wörter, die ich auch immer benutze, aber sie kennt mich auch sehr gut. Und es gibt nichts, was ich sage, okay, aus Äthiopien oder aus Deutschland oder es gibt Werte, die mir nicht gefallen oder so. Was mir persönlich wichtig ist, ist
dass meine Tochter ihr Leben lebt, so wie sie, nicht so wie sie es gerne möchte, dafür ist sie ja noch klein, aber dass sie das Leben nach ihrem Tempo und mit ihrem Wille, nicht weil die Kultur das gesagt hat, nicht weil die Schule das gesagt hat, nicht weil die Mutter gesagt hat, nicht weil die anderen Freunde gesagt haben, da bin ich wirklich sehr Aufmerksamkeit, wer ihr was sagt, dass ihre innere Welt und ihre äußere Welt eine gleiche Sprache sprechen, dass sie nicht in sich etwas entwickelt mit Angst oder mit Werte, bin ich gut genug, ich bin einsam, ich bin dies, ich bin jenes, was nicht da ist. Das ist mein Fokus. Mir ist jetzt diese, ob wir aus Äthiopien, das, dieser Wert oder das ist mir nicht wichtig, weil wir sind gerade hier und hier leben wir. Wenn wir zu Hause sind, sage ich ihr bitte, wenn du am Tisch sitzt mit meiner Mutter, isst bitte nicht die Finger lecken. Das ist sehr wichtig. Das geht nicht. Es ist also, ob du mit einem Gabel und Messer isst und jedes Mal nach jedem Steak essen, dann ist mal dein Löffel ableckst und dein Gabel ableckst und dann wieder den nächsten Fleisch schneidest und das wäre so ähnlich eklig. Und da wir mit Finger essen und das ist einfach, das macht man nicht, ja, das ist nicht schön, diese Finger lecken. Ne?
Du bist jetzt 31 Jahre in Deutschland und unsere letzte Frage würde sein, fühlst du dich hier zu Hause?
Ich würde das mit Ja beantworten, wobei ich immer noch dabei bin, herauszufinden, was ich genau hier tue. Welche beruflichen Wege ich gehe, was ich genau für einen Lebenssinn habe, was ich hier beitrage in Deutschland oder aber auch zu Hause, wo dann ein gewisser Alter erreicht ist bei uns Frauen. Dann kommen eben diese ganzen Verantwortungsgefühle, was kann ich jetzt noch beitragen. Also ein sinnloses Leben möchte ja niemand mehr. Also gehe ich mal davon aus, dass wir halt eine Rolle spielen können und etwas hinterlassen können, womit unsere Kinder auch was anfangen können. Ne? Und da bin ich noch am Arbeiten. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, es wäre wichtig gewesen, von mir zu wissen, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass ich einen roten Faden für Deutschland brauche, um hier groß rauszukommen.
Liebe Anna, wir danken dir sehr, sehr herzlich. Also ich habe ganz viel in mir auch reflektiert zu meiner eigenen Geschichte und bin total fasziniert von dem, was du alles gesagt hast. Und wir könnten wirklich noch ganz, ganz, ganz viel mehr besprechen. Aber ich glaube, für heute machen wir Schluss.
Und ja, ich wollte auch sagen, Anna, ich freue mich, dich kennenzulernen. Und ich habe deine Geschichte sehr bewegend empfunden und habe mich auch, wie Maya gesagt hat, an einigen Stellen gefunden und habe auch Antworten auf Fragen, die ich selber gesucht habe, an einigen Stellen die Antworten bekommen. Ich denke, das wird auch unser Zuhörern sein. Wir sind als Migranten mit Migrationshintergrund, wir haben nun mal Fragen. Es ist so. Und ich denke, das wird hilfreich sein für andere.
Vielen Dank, dass ich mich auch als Anna hier beteiligen darf. Und wenn es auch weitere solche Informationen, Abende, okay, und was machen wir jetzt und was ist denn die berufliche Perspektive und Möglichkeiten? Vielleicht entstehen ja auch dadurch so Fragen von Frauen, die sich denken, okay, was kann ich denn jetzt machen? Ich bin da und da, habe das und das erreicht, aber ich komme nicht weiter. Dann wären wir ja insgesamt ein guter Ort, um das dann...
Vielleicht können wir selber diesen roten Faden anbieten, Anna.
Genau, so sieht es aus, meine Liebe. Vielen Dank.
Ganz genau.
So, dann nennen wir das die rote Faden.
Der rote Faden. Der rote Faden in Deutschland.
Danke.
Genau. Und ich möchte oder wir möchten uns auch ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die zuhören. Und wir hoffen, dass euch auch diese Folge bereichert hat. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen. Alles Gute.
Lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und erzähle anderen von uns. Wir freuen uns auch über deine Kommentare.